Guten Morgen nochmal von meiner Seite. Wir befinden uns in der Predigtreihe zum neuen Jahresthema Berufen für eine Zeit wie diese. Und wir haben schon zwei Predigten gehört, eine mehr mit dem Schwerpunkt auf die Berufung. Es geht um die Königin Esther in Persien und dass ihr Onkel Mordechai ihr diese Herausforderung zugesprochen hat. Ist es nicht möglich, dass Gott, dass du genau für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt bist? In der ersten Predigt haben wir mehr so diesen Berufungsaspekt in den Mittelpunkt gestellt und letzten Sonntag mehr so diesen Zeitaspekt, dass es um Zeit geht, in die Gott uns hineinberuft. Und heute möchte ich da nochmal vertiefen, eine Zeit wie diese. Vielen Dank für die super Einleitung, Vanessa. Eine Zeit wie diese, wenn man die Nachrichten verfolgt, dann wird es einem ganz schwindelig. Wir haben das nochmal so erschreckend wahrgenommen. In Australien brennt der Wald in einer Fläche von ein Drittel ganz Deutschlands. Wenn man sich das nur vor Augen hält, wenn das bei uns passieren würde, es ist eine Katastrophe ohne Ende. Was für eine Zeit ist das, wo eine Schreckensnachricht die andere jagt? Und du hast zu Recht auch auf 75 Jahre Gedenken an Auschwitz erinnert. Ich habe mir diese Rede von Frank-Walter Steinmeier angehört. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch im Fernsehen verfolgt hat oder im Internet nochmal nachgehört hat. Ich habe mir die Mühe gemacht. Und es war sehr bemerkenswert, was er da gesagt hat. Ich habe mir vorgenommen, jetzt einen kleinen Auszug dieser Rede nochmal zu zitieren. Und für alle, die es vielleicht gar nicht gehört haben, in Erinnerung zu rufen, welche Präsenz, Brisanz das Ganze für uns hat. Das sagte Frank-Walter Steinmeier: Ich wünschte, ich könnte erst recht vor unserem Gast aus Israel, das war der Präsident von Israel, zu Gast im Bundestag, ich könnte heute mit Überzeugung sagen, wir Deutsche haben verstanden. Doch wie kann ich das sagen, wenn Hass und Hetze sich wieder ausbreiten, wenn das Gift des Nationalismus in Debatten einsickert, auch bei uns? Wie kann ich das sagen, wenn das Tragen der Kippa zum persönlichen Risiko wird oder Juden die Menorah beiseite räumen? Wir haben ja auch eine hier. Wenn der Heizungsabläser kommt, wie kann ich das sagen, wenn ein Rechtsterrorist in Halle am Yom Kippur zwei Menschen ermordet und allein die schwere Holztür der Synagoge ein Massaker an jüdischen Männern, Frauen und Kindern verhindert? Wie kann ich das sagen, wenn diejenigen, die Verantwortung für die Demokratie übernehmen, in Ratshäusern, Parlamenten und Zeitungsredaktionen angegriffen werden, wenn sich Menschen nicht mehr trauen, Ehrenämter in ihren Gemeinden zu übernehmen? Und wie kann ich das sagen, wenn ein Abgeordneter dieses Hauses wegen seiner Hautfarbe mit dem Tod bedroht wird? Nein, meine Sorge ist nicht, dass wir Deutsche die Vergangenheit leugnen. Meine Sorge ist, dass wir die Vergangenheit inzwischen besser verstehen als die Gegenwart. Wir dachten, der alte Zeitgeist würde mit der Zeit vergehen. Aber nein, die bösen Geister der Vergangenheit zeigen sich heute in neuem Gewand. Zitat Ende. Die Rede ist deutlich länger vorne und hinten dran, aber das fand ich für uns heute besonders wichtig, denn wir beziehen uns ja auf das Buch Esther. Und das Buch Esther zeigt uns, dass das Volk Israel, das jüdische Volk, zu allen Zeiten verfolgt wurde. Dort war es der Haman, der diesen leichtsinnigen König Ahasverus manipuliert hat und ein Gesetz durchgebracht hat für das ganze persische Reich, und das war riesengroß, dass an einem Tag an jedem Ort alle Juden getötet werden sollen. Das war vor tausenden Jahren ein Thema. Und das war ein Thema hier in Deutschland im Dritten Reich. Und Frank-Walter Steinmeier sagt, ich habe Sorge, wir haben es nicht gelernt. Da muss man sich fragen, hat sich überhaupt was geändert? Haben wir überhaupt aus Geschichte gelernt? Wir beschäftigen uns mit einer Zeit wie dieser, in der wir heute leben. Du und ich. 21. Jahrhundert. 2020. und werden zugeschüttet mit Nachrichten. Ich möchte heute zwei Fragen stellen zu einer Zeit wie dieser. Die erste ist: Ist die Situation nicht zu allen Zeiten die gleiche? Und die zweite Frage, nochmal so nachdenken: Was kennzeichnet die heutige Zeit, dieses 21. Jahrhundert, so besonders? Also die erste Frage: Ist die Situation nicht zu allen Zeiten die gleiche? Gemeinde Jesu mitten in dieser Welt. Der Apostel Paulus schrieb den Philippern in seinem Brief unter anderem Folgendes: Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr rein und ohne Tadel seid, Kinder Gottes ohne Makel, mitten in einer verkehrten und verwirrten Generation, unter der ihr als Lichter leuchtet. Das Wort, das Paulus hier verwendet für verkehrt und verwirrt, das diese Generation kennzeichnet, von der er spricht, das wird im Urtext verwendet und bedeutet eigentlich so viel wie verwebt sein mit den Aktivitäten dieser Welt und dabei eben verzerrte Werte haben. Eine verwirrte Generation, die hat verzerrte Werte. Und ich bin überzeugt, das trifft nicht nur auf die Zeitgenossen von Apostel Paulus zu, sondern genauso auf unsere Generation heute, wie eben auf jede andere durch die Geschichte hindurch. Es ist nicht sinnvoll, immer wieder die gute alte Zeit zu beschwören. Wir leben heute in der guten alten Zeit von morgen. Ich möchte zwei Beschreibungen euch mal kundtun. Da haben Menschen die jungen Leute der Gesellschaft beschrieben. Der eine sagt: Ich kann keine Hoffnung für die Zukunft unseres Volkes erkennen, wenn es abhängig ist von der leichtfertigen Jugend von heute, denn alle jungen Leute sind mit Sicherheit unsagbar rücksichtslos. Als ich jung war, wurde uns beigebracht, den Älteren gegenüber zurückhaltend und respektvoll zu sein. Aber die Jugend von heute ist außerordentlich unwillig, wenn es um Einschränkungen geht. Zweites Zitat. Ein anderer schreibt: Die Kinder von heute lieben den Luxus. Sie sind älteren Menschen gegenüber respektlos und sie mögen lieber schwatzen als lernen. Kinder sind Tyrannen und nicht die Diener des Haushalts. Sie stehen nicht mehr auf, wenn ältere Menschen den Raum betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, plaudern in Gegenwart anderer, schlingen bei Tisch Köstlichkeiten nur so herunter, schlagen die Beine übereinander und tyrannisieren die Lehrer. Zitat Ende. Die erste Beschreibung der jungen Generation stammt von Hesiod, einem griechischen Dichter aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und die zweite stammt von Sokrates. Der hat von 469 bis 399 vor Christus gelebt. Und ich würde behaupten, es hat sich daran nicht viel geändert, oder? Könnte aus unserer Zeit stammen. Im Buch der Prediger, da lesen wir in Kapitel 1, Vers 9: Was früher geschehen ist, wird wieder geschehen. Was man früher getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Berufen für eine Zeit wie diese. In einer Gesellschaft, die durch ihre Rebellion gegen Gott verzogen und verwirrt ist. Das sind wir Christen, wir Kinder Gottes, berufen, ein Leben zu führen, das sich deutlich von dem der Menschen ihrer Umgebung unterscheidet. Kinder Gottes sollen so leben, schreibt Paulus den Philippern, dass bei ihnen deutlich erkennbar wird, wie Gottes Wesen auf ihr Leben abgefärbt hat. Dass die Leute wirklich merken, die ist anders, der ist anders. Und das interessiert mich, was ist dein Geheimnis? Frage, was sagt man über dich? Machst du da, wo du lebst, in deinem Alltag den Unterschied? Ist die Situation nicht zu allen Zeiten die gleiche? Irgendwie schon. Und irgendwie ist es doch so, dass wir in einer besonderen Zeit leben. Unsere Zeit. Jetzt. Und was kennzeichnet unsere jetzige Zeit und Generation? Was macht sie so besonders? Beim Vorbereiten musste ich an dieses Schlagwort Postmoderne denken. Ich fühle mich nicht berufen, ganz ehrlich gesagt, heute Morgen ein Referat über Postmoderne zu halten. Ich habe mit der Miriam gesprochen, sie hat ihre Ordinationsarbeit zu dem Thema geschrieben. Ich habe auch ein bisschen rüber geguckt. Das ist sehr komplex und das kriege ich nicht gebacken in 10 Minuten. Da können wir sie einladen, mal ein Seminar zu halten. Aber ein paar Gedanken vielleicht. Wenn ihr googelt, könnt ihr selber bei Wikipedia nachlesen, diese Definition, dass Postmoderne im Allgemeinen den Sinn und den Zustand der abendländischen Gesellschaft für Kultur und Kunst nach der Moderne beschreibt. Im besonderen Sinn eine politisch-wissenschaftlich-künstlerische Richtung, die sich gegen bestimmte Institutionen, Methoden, Begriffe und Grundannahmen der Moderne wendet und diese auflöst und ablöst. Aber damit es jetzt irgendwie nicht so eine Sprechblase bleibt, versuche ich es an ein paar Punkten etwas runter zu transformieren, damit es verständlich wird. Was meint das eigentlich? Tony Blair ist uns noch bekannt als einer der englischen Politiker. Der sagte bei der Labour Party Konferenz 1995, dass es nie zuvor eine Generation gab. Nie zuvor. Das grenzte wirklich von der Geschichte, vom Rest der Geschichte ab. Nie zuvor gab es eine Generation, die so viele Möglichkeiten hatte und doch so verloren war. So viele Möglichkeiten. Wenn ihr euch die Mühe machen möchtet und nachforscht, dann werdet ihr entdecken, dass seit der Industrierevolution im 19. Jahrhundert die Halbwertzeit des Wissens, der Entdeckungen, der Forschung immer kürzer wurde. Die Verdoppelung alles Wissens weltweit wurde immer schneller, immer rasanter und es ist unmöglich, alles zu verstehen, wie es noch ein Kopernikus oder wie es noch wir haben 500 Jahre Galileo, wie hieß er, der Italiener aus der Renaissance? Nee. Sag's laut. Michelangelo. Der konnte noch auf allen wissenschaftlichen Gebieten Spezialist sein. Das ist heute unmöglich. Heute gibt es so viel Wissen, so viele Möglichkeiten wie nie zuvor. Das ist wirklich einzigartig in der Geschichte. Und Tony Blair kommt zum Schluss. Trotz dieser vielen Möglichkeiten sind die Leute sowas von verloren. Wir hatten hier in Pforzheim 1999 von der Evangelischen Allianz eine Zeltevangelisation auf dem Messplatz. Einer unserer Sprecher damals war der Pfarrer Ulrich Parzani. Einzelne von euch mögen sich erinnern. Er sagte bei einer Ansprache ein Wort, das ich bis dahin noch nicht kannte. Er sagte, wir leben heute in einer Multi-Optionsgesellschaft. Multi-Option, das erinnert auch ein bisschen an Tony Blair. Viele Möglichkeiten, viele Optionen, eine Multi-Optionsgesellschaft. Das erlebst du, wenn du bei Kaufland vorm Regal stehst und überlegst, welche Chips kaufe ich denn? Nehme ich die Paprika, nehme ich die Salz, nehme ich die... Ach, was gibt's nicht alles? Ihr wisst, was ich meine. So viele Möglichkeiten, allein bei den Chips. Wir haben es beim Alpha-Kurs mal gehört, in einem durchschnittlichen Discounter gibt es an die 100.000 verschiedene Artikel. Wir müssen auswählen ständig. Das ist unsere Gesellschaft, unsere Zeit. Miriam Schraub hat in ihrer Ordinationsarbeit unter anderem geschrieben über diese Postmoderne, über diese Zeit, in der wir heute leben. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr, die für alle gilt. Vielmehr gilt, dass das, was für eine Person wahr ist, nicht auch für eine andere wahr sein muss. Und ganz ehrlich, als Präsident Trump seine Regierung angetreten hat, da hat man sehr bald ein Wort gehört in den Zeitungen und in den Fernsehshows. Wisst ihr noch? Fake News. Da schraubt sich jeder seine eigene Wahrheit und verkauft sie den anderen als Wirklichkeit. Das ist Postmoderne. In der Postmoderne wird die Wahrheit, wie alles andere, auch eine Sache der eigenen Entscheidung. Die eigene Entscheidung ist das, was in der Postmoderne zählt, die Entscheidungsfreiheit und die unendlichen Möglichkeiten, die Flexibilität, so schnell wie möglich von einem zum anderen zu gehen. Ich las da im Internet einen Artikel von einem Mann namens Peter Münch, der schrieb 1995 einen Artikel zu Postmoderne und Religion. Er sagt, die Postmoderne, so könnte man sagen, ist die radikale Bejahung dieses Pluralismus und dem Verzicht auf jede übergreifende Welterklärung. Die Postmoderne macht ernst mit der Absage an jegliche übergreifende Ordnung. Die Subjekte müssen selber sehen, wie sie klarkommen, beziehungsweise sie haben auch die Freiheit, selbst zu entscheiden, was Sinn haben soll und was nicht. Der Markt der weltanschaulichen Angebote ist unübersehbar groß. Das Projekt Bastelreligion ist ein Ausdruck unserer kulturellen und psychischen Grundvoraussetzungen und daher nur konsequent. Die New Age-Bewegung hat das hervorgebracht, auch Patchwork-Identität. Jeder kann sich aus der großen, sinngebenden, gemischt wahren Handlung seine Privatreligion, so wie es zu seiner derzeitigen Identitätsfacetten und persönlichen Bewältigungsmustern passt, toller Satz, ne? In einem Do-it-yourself-Verfahren zurechtbasteln. Und wisst ihr, genau das begegnet uns ja, wenn wir auf der Straße mit Menschen über Jesus reden. So viele Möglichkeiten und doch so verloren. Das ist das, was Paulus geschrieben hat im Philipperbrief. Wir leben in einer Generation, die verirrt ist, die verzerrte Werte hat. Ich glaube, dass wir als Nachfolger von Jesus Christus zu jeder Zeit herausgefordert waren und heute herausgefordert sind, uns natürlich mit dem Denken unserer Zeitgenossen auseinanderzusetzen. Das musste Paulus damals auch. Und da war er sehr konsequent. Er hat gesagt, den Juden bin ich ein Jude geworden und den Griechen bin ich ein Grieche geworden. Er hat auf dem Areopag in Athen anders gepredigt wie auf dem Marktplatz in Korinth. Er kannte sich aus. Aber seine Botschaft war immer die gleiche. Seine Botschaft war immer die gleiche. Ich weiß unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich möchte den Bogen nochmal zurückspannen zur Königin Esther von dem Satz Mordechai und seine Nichte, von dem wir ja ausgehen in diesem Jahr. Berufen zu sein für eine Zeit wie diese. Wenn wir dann entdecken, ja, so sehr unterscheiden sich die Zeiten nicht wirklich, trotz aller Optionen und Möglichkeiten und verlorenen Grenzen. Wie gut, wenn es zu jeder Zeit so einen Mordechai gibt, der sich nicht manipulieren lässt, der nicht falsch anfängt anzubeten, weil einer daherkommt, der Haman heißt und es fordert. Wie gut, wenn es dann Menschen gibt wie eine Esther, die ihre Ängste bekämpft, die weiß, dass es sie alles kosten kann, bis zum Leben. Und die sich der Herausforderung ihrer Zeit gestellt hat. Jetzt gilt's. Und komme ich um, dann komme ich um. Paulus hat in seiner Generation die Gemeinde in Philippi aufgefordert. Denn Gott ist es. Ich übertrage das jetzt. Der auch in dieser Zeit in euch das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen bewirkt. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr rein und ohne Tadel seid, in Klammer in dieser Zeit. Kinder Gottes ohne Makel, mitten in einer verkehrten und verwirrten Generation, unter der ihr als Lichter in der Welt leuchtet. Wir leben heute genauso mitten in einer verkehrten und verwirrten Generation, in einer Gesellschaft, die in der Rebellion gegen Gott eben verzogen und verwirrt ist. Und da bist du, da bin ich aufgerufen. Sind wir mit anderen Gemeinden hier in der Stadt Pforzheim aufgerufen, Lichter zu sein, den Unterschied zu machen, nicht zu schweigen, nicht wegzugucken und zu sagen, Jesus, jetzt brauche ich Mut. Jetzt brauche ich Klarheit. Und dann mag es was kosten, in einer Multi-Optionsgesellschaft zu sagen, Jesus Christus allein rettet. Und da werden wir anecken, wenn wir uns darauf bestehen, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Was sagt man über dich? Machst du den Unterschied? Lass mich beten. Vater im Himmel, danke für deine Berufung in unserem Leben. Danke, dass du uns die Augen geöffnet hast für dich selbst durch Jesus. Danke, dass wir das erkennen durften, dass du uns sehend gemacht hast. Und du berufst uns für eine Zeit wie diese, hier und jetzt, für dich zu leben in dieser Welt, die dich nicht mehr kennt. Und wir haben bei Paulus im Philipperbrief gelesen, wie er es der Gemeinde damals zugesprochen hat, dass du selbst es bist, der es in uns bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Und das halten wir dir jetzt hin, Herr, dieses Wort, dass du es auch in uns vollbringst, dieses Wollen und Vollbringen. Wir laden dich ein, dass du uns durch deinen Geist innerlich stark machst, da wo wir stehen in unserem Alltag, da wo wir uns bewegen unter den Menschen, den Unterschied zu machen. Da, wo es dran ist, etwas zu sagen, da, wo es dran ist, zu handeln in deinem Namen. Jesus, danke, dass du uns gebrauchst, um Licht in dieser Welt zu sein und deinen Namen groß zu machen. Amen. Spürt ihr die Herausforderung, die darin besteht, in einer Zeit wie dieser berufen zu sein? Und ich bin so froh, dass wir es nicht in eigener Kraft tun müssen, sondern dass wir immer wieder zum Kreuz gehen dürfen und sagen, Jesus, nur mit dir, nur mit dir. Und du hast es schon geschafft. Du hast schon überwunden und mit dir werde ich es auch überwinden. Und wenn du spürst, heute Morgen, ich brauche da einen neuen Schub, ich brauche da eine Stärkung. Da, wo ich arbeite in meiner Firma, da ist es gerade so schwierig. Dann lade ich dich ein, nutze die Gelegenheit des Abendmahls heute Morgen ganz neu. Wenn du es empfängst, zu sagen, Jesus, ich brauche für meinen Alltag neuen Mut, neue Liebe für diese Menschen um mich herum. Ich brauche neu diese Befähigung, dass du durch mich Licht sein kannst in dieser Welt. Dann lade ich dich ein, nimm auch dazu heute Morgen das Abendmahl in Anspruch. Mach deinen Bund mit Jesus neu fest. Nimm es in Anspruch und sag, Jesus, hier bin ich. Komm und wirke in mir. Und so möchte ich einladen, dass wir heute Morgen das Abendmahl ganz neu miteinander feiern. Und ich lese einfach, weil es uns gut tut, zur Erinnerung, die Worte der Einsetzung dieses Mahls aus dem 1. Korintherbrief. Paulus schrieb, denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig an Leib und Blut unseres Herrn. Darum soll sich jeder prüfen, ehe er von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Zu dieser Selbstprüfung lade ich ein. Ihr müsst euch dabei nicht zerfleischen, sondern den Heiligen Geist einladen, dass das, was jetzt vielleicht noch zu klären ist, er bewusst macht in euch und sonst niemand. Und dass das, was bereinigt werden soll, das gebt ihr jetzt innerlich ab am Kreuz. Denn er, unser Herr Jesus, ist genau dafür am Kreuz gestorben. Genau dafür hat er schon den Preis bezahlt. Und dafür nehmen wir seine Vergebung in Anspruch. Dass du uns die Dinge nicht zeigst, um uns in innere Verzweiflung zu stürzen, sondern dass du uns damit immer den Weg zeigst zum Kreuz. Da, wo die Lösung ist, da, wo die Befreiung ist, die Heilung und Erneuerung. Und wir danken, Jesus, dass wir unsere Schuld bei dir ablegen dürfen, dass du den Preis schon bezahlt hast. Wir danken dir für Vergebung und Neuanfang, auch heute. Und da, wo du deine Schuld bekanntest, das spreche ich dir zu, im Namen von Jesus, da ist er treu und gerecht und reinigt dich. So segnen wir die Feier dieses Mahls, wir segnen das Brot und den Kelch und danken dir für diese tiefe Gemeinschaft, die wir mit dir haben dürfen. Amen.